So im Prinzip geht es darum, Europa ist weg vom Fenster auf weltpolitischer Bühne. Die würden Bodentruppen schicken, wenn sie könnten. Um das nochmal deutlich zu machen, Politik ist voll überflüssig. Es braucht nur Wirtschaft. Ja, um das noch mal
Nur Freiheit im Miteinander.
Nur Freiheit. Ja, es ist die aktuelle Kamera. Ne? Die Tagesschau ist die aktuelle Kamera in Formvollendung. Da gibt es auch nichts dran zu deuten.
Was ja der vollkommene Bankrott aller Propaganda der letzten Jahre ist.
Ja, absolut. Ne? Herzlich willkommen zum Dachtheken-Duett mit André Lichtschlag und Martin Mocharski. Ja, hallo.
Ja, ich war ja fast seit unserem letzten Dachtheken-Duett, Freitag bin ich nach Spanien geflogen, gestern wiedergekommen, 5 Tage in Spanien gewesen, in Andalusien, in Südspanien.
Ja.
War sehr schön. Und ich habe festgestellt, man kann dort Zug fahren. Also wir haben so eine Städtereise gemacht, ne, und zwar immer mit dem Zug einzelne Stationen. Wir sind nach Malaga geflogen, von Malaga nach Granada, Cordoba, Malaga, Granada, Cordoba und Sevilla, genau.
Ja.
Ja, und das immer mit dem Zug und hatte vorher so ein bisschen Panik, weil ich fahre ja hier nie Zug. Ich glaube, ich bin zum ersten Mal seit 30 Jahren Zug gefahren und dann gleich 4-mal. Mhm. Und und dann nach dem Motto, und dann abends an Bahnhöfen und so will man ja auch nicht. Und das liegt ja auch schon alles so südlich da unten. Ne? Und nee, es war aber perfekt, es war unglaublich. Und zwar haben die, also wenn man will, dann geht das mit der Sicherheit und mit der Sauberkeit und so an Bahnhöfen. Die haben im Prinzip das Prinzip Flughafen auf komplette Bahnhöfe angewendet. Die haben die Gleise komplett abgesperrt, du kommst nur mit Ticket rein. Das Ticket ist, also Preisniveau, wir haben super gegessen, super getrunken, alles perfekt und relativ günstig. Alles in Spanien. Die Züge sind allerdings nicht günstig, genau umgekehrt wie hier. Und kommst nur mit Ticket rein und hast auch Gepäckkontrolle. Also dieses nach dem Motto hier Koffer oder Tasche durchschieben, wird durchleuchtet. Ansonsten kommst du gar nicht zum Gleis. Du kommst sowieso nicht zum Gleis, wenn du nicht gerade deinen Zug fährt und du das Ticket dafür hast. Und das alles, denkt man jetzt, ist ja ein Riesenaufwand, ist auch ein Riesenaufwand, aber nicht anders als am Flughafen hier, wo du dann meistens diese Schlangen hast und weiß ich nicht, eine halbe Stunde oder länger in Ferien dann 2 Stunden stehst. Nee, das dauert alles 2 Minuten. Die haben so viele Stellen dann da. Und das geht alles super organisiert. Gibst das eben die Tasche kurz ab, hast die sofort wieder und gehst zum Zug. 1A, kein Zug hatte Verspätung. 1A, also wie in Japan oder China, ja, nicht so wie in Deutschland heutzutage. Sauber, ohne Kriminalität, keiner schubst sich auf die Gleise oder ähnliches, weil auch keiner, der nicht einen Zug benutzt, da gar nicht fährt. Du hast halt nur irgendwelche Urlauber oder Geschäftsleute, die dann in den Zügen unterwegs sind. Sehr angenehm. Sehr angenehm. Du hast immer Platzkarten im Zug gehabt, was auch wunderbar funktioniert hat. Wie gesagt, auch die Züge super sauber, Bahnhöfe, unglaublich. Also wenn man will, geht das. Man kann sowas organisieren, auch heutzutage noch.
Ja.
Aber natürlich nicht in Deutschland und erst recht, wenn man nicht will, dann klappt es eben dann auch nicht. Dann sieht es eben aus auf Bahnhöfen, wie es bei uns aussieht. Wobei ich das gar nicht so genau weiß, ich kann das nur vom Hören sagen.
Ja, man liest das ja immer mal wieder in der Zeitung. Immer, ne?
Dass das sehr unangenehm sein soll, beziehungsweise ich höre es auch von meinen Töchtern.
Ja. Kriminalität, Gestank,
furchtbar.
Schmutz.
Und alles nicht, ne? Alles nicht.
Ja.
Wirklich richtig klasse.
Kaum zu glauben, ja. Und da stellt sich natürlich dem geneigten Zuschauer die Frage, privat oder staatlich?
Genau, ich glaube privat, das hat mich eben schon, ich wollte noch nachgucken, jetzt habe ich nicht nachgeschaut.
Das hast du nicht nachgeschaut.
Ich habe nur, mir ist aufgefallen, es sind verschiedene Reiseunternehmen, die Züge dann da am Start haben, sieht man an den verschiedenen Logos, weshalb ich davon ausgehe, dass das alles tatsächlich auch privat geregelt ist. Also wunderbar.
Ich könnte mir auch kaum vorstellen, dass das staatlich geregelt ist, zumal Spanien ja sozialistisch regiert wird, meines Wissens, oder?
Ja,
so ist es.
Zumindest zuletzt, ne? Ich weiß jetzt auch nicht. Ich glaube, zwischendurch waren da mal die Konservativen dran.
Ja, aber in letzter Zeit eher nicht. Ne? Da wird irgendwann wird da ja wieder gewählt, aber momentan, meine ich, sind die Sozis da an der Macht. Aber haben es offenkundig noch nicht geschafft, in Spanien den Zugverkehr lahmzulegen, hierzulande geschafft haben.
Übrigens auch da unten, was auch ganz interessant ist, ein sehr schönes kulturelles Gemisch da, Andalusien, das ist ja das, was so lange noch dann arabisch beziehungsweise muslimisch noch, wenn du so willst, besetzt war vor dieser Reconquista.
Ja.
Aber, das hat mir vor 20 Jahren schon mal der Stefan Blankers erzählt, der Islam, der da unten in Südspanien regiert hat, der war schon sehr, sehr fortschrittlich, wenn man so will. Also die waren sehr weit medizinisch, philosophisch und so weiter, hochgebildet. Und das war ein ganz gutes, nach dem, was ich jetzt so ein bisschen nachgelesen habe, ein ganz gutes Zusammenleben, was eher danach, wie dann wieder nach der Reconquista, insbesondere die jüdischen Leute hatten, dann eher danach ein Problem. Nicht unter dem Islam, sondern nachdem das Christentum dann wieder regierte.
Ja.
Weil das Schöne ist, insbesondere so, wenn du da diese jüdischen Altstadtgassen in verschiedenen Städten dann da siehst, das war ein wunderbares Miteinander von ja eben dieser kastilischen spanischen Kultur, ne, diesen muslimischen Einschlag und auch dem jüdischen Einschlag da unten. Ein ganz wunderbares Gemisch, was du auch in dieser, haben uns natürlich auch so einen Flamenco-Abend dann da mal gegönnt, was auch in diesen Flamenco-Traditionen dann ja eigentlich da untergebracht ist, ne? Das ist ja tatsächlich so ein Gemisch, ne? Ich glaube, so ein bisschen noch so dieses Zigeunertum auch noch mit da reingemischt. Also interessant und sehr angenehm.
Ja, herzlichen Dank für diese verbale Dia-Show. Zu Beginn dieser Sendung.
Und schönes Wetter im November, kann man nur empfehlen, weil, ja, wie gesagt,
ist ja ein südliches Land, ne? Was erwartet man? Ne?
Sehr, sehr angenehm.
Dass da die Sonne scheint. Ne?
Du hast in der Jahreszeit ist das, glaube ich, der Platz in Europa, der wirklich noch am mildesten ist, weil da unten auch noch, also A, ist es sehr südlich und das ist auch der, ich weiß nicht, es gibt irgendwelche Ströme dann da, ne? Die dann da unten recht günstig entlang.
Ja, die dann dafür für mildes Strömen, Klima
mildes,
sorgen.
Für mildes Klima sorgen, ja. Sehr schön.
Ja.
Kann man nur empfehlen.
Ja, wie gesagt, herzlichen Dank für diese verbale Dia-Show.
Aber gerne.
Gerne. Ja, jetzt wissen wir immerhin, das mit der Bahn könnte funktionieren, wenn man es denn dem Staat aus der Hand nehmen würde. Ja, wie alles, was man dem Staat aus der Hand nehmen sollte, gut funktionieren würde. Wollen wir mal beginnen mit ein paar Zuschriften. Wir hatten ja letzte Woche eine unfassbar lustige Sendung, die sich dann ja auch am Morgen danach direkt und unmittelbar quasi als die beste Sendung ever herausgestellt hat, weil wir ja sehr vieles, was wir in der letzten Sendung besprochen haben, was sich dann ja quasi bewahrheitet hat. So im Prinzip geht es darum, Europa ist weg vom Fenster auf weltpolitischer Bühne. Es wurde am Morgen gewissermaßen der 28-Punkte-Friedensplan der Ukraine kolportiert. Und wir hatten uns ja drüber unterhalten.
Aber Europa, wir kannten ihn inhaltlich noch
wir
nicht.
Wir kannten ihn noch, genau, nicht, aber, noch nicht, aber wir waren uns, ich denke mal, am Ende der Sendung diesbezüglich einig, dass Europa und Deutschland vor allen Dingen weltpolitisch keine Rolle mehr spielen. Also wirklich ihr Theater nur noch für die eigene Bevölkerung aufführen, sonst nimmt sie weltweit niemand mehr ernst. Ja, ansonsten, ich habe hier eine Zuschrift, die sich genau auf diese Sendung hier bezieht. Sehr geehrte Herren, vielen Dank für Ihre letzte Sendung vom Donnerstag. Ihre Überlegungen zur Politik kann man wie immer einiges abgewinnen. Zur Person Merz ist von meiner Seite anzumerken, dass er BlackRock-Mann ist und auf die Stimme seines Vorturners Larry Fink hören wird. Es gibt gute Hinweise, dass die USA, die EU und insbesondere Deutschland als Markt behalten wollen, was nach meinem Empfinden auch Sinn machen würde, und zwar als lukrativen. Ja. Wann der Zeitpunkt gekommen ist, dass man den Abzug von Wirtschaftsunternehmen aus Deutschland für beendet erklärt, kann ich Ihnen leider auch nicht nennen, aber allzu weit ist er nicht mehr entfernt. Denn wenn Abwanderung aus Deutschland erfolgen, gewinnt China an wirtschaftlicher Stärke. Und das möchte man ja natürlich nicht so. Die USA bemängeln bereits die Migrationspolitik sowie das Rechtshandling Täter kommen frei, Kritiker kommen in den Knast. Ist dies eine Steilvorlage für die AfD? Ich vermute ja. Ich weiß nicht, hast du das mitgekriegt, dass jetzt hier die Trump-Regierung ihr Außenministerium angewiesen hat, doch jetzt mal sehr, sehr genau darauf zu achten, welche Politik eigentlich in den Ländern vollzogen wird, insbesondere die Migrationspolitik, wie da mit den Migranten umgegangen wird, ob es zu Verurteilungen kommt, ob es zu Abschiebungen kommt, ob die Grenzen gesichert werden. Und diesbezüglich, ich meine, das Außenministerium hat sogar die Anweisung bekommen, vielleicht mal darüber nachzudenken, diese Länder dann auch zu verklagen aufgrund der Verletzung von Menschenrechten, und zwar nicht der Menschen, die hier hinkommen, sondern der Menschen, die hier schon etwas länger leben. Sehr interessant. gerade erst im Radio gehört. Mhm. Voll geil. Auch der 28-Punkte-Plan von Trump zeigt auf, dass die USA wieder mit Russland zusammenarbeiten will. Ja, ein politisch bedeutungsloses und wirtschaftlich kleineres Deutschland passt ihnen gut. Danach werden wir wieder Energie von Russland beziehen über einen Zwischenhändler mit Sitz in den USA. Alle sollen gewinnen. Ne? All dies wird auf uns zukommen und der Großteil der Menschen in Deutschland werden es wieder nicht verstehen. Und nach dem Kölner Motto leben, es ist mal wieder gut gegangen. Und darüber musste ich auch nachdenken. Erinnerst du dich noch an diese C-Krise?
Ja.
Die ist komplett vergessen. Da gibt es keinen Hahn mehr, der danach kräht, oder? Machen sich die Menschen im Alltag noch Gedanken über diese vergangene Zeit? Ist das noch irgendwie allgegenwärtig?
Gestern im Flugzeug, wenn du dann, ich weiß nicht, wie viel sitzen in so einem Flieger nach Malaga, ein paar hundert Leute, da hast du dann immer noch 5 bis 10,
ja,
die dann so mit, wie nennt sich die Dinger, FFP2 oder so, irgendwie dann da sowas, rumlaufen, ja. Weil sind ja viele Menschen unterwegs. Ja. Also bei so ein paar Leuten ist schon hängen geblieben.
Ja.
Dazu kommt, man hat natürlich, man schleppt das schon so mit sich rum, was man so erlebt hat. Ne?
Also ich nicht. Und ich glaube, die meisten Leute haben auch mittlerweile verdrängt, was damals stattgefunden hat. Die können sich wahrscheinlich gar nicht mehr vorstellen, dass sowas wieder passiert. Ich möchte mal ganz kurz weiterfahren hier im Text. Danach können wir uns ja weiter unterhalten. Ist mal wieder gut gegangen. Und so wird das übrigens auch mit Russland sein. Das wollte ich noch gesagt haben. Sobald hier Frieden mit Russland herrscht, wird man nach 2 Wochen, da wird kein Hahn mehr danach kriegen.
Da bin ich eben nicht so sicher.
Und ich bin mir 100%ig sicher, dass es so kommen wird. Also ich lese weiter fort. Ob wir mittelfristig noch ein christlicher Staat sind, ist zweifelhaft. Die freien kleinen Gemeinden erleben zwar Zulauf, sind aber nicht auf eine politische christliche Bühnenarbeit ausgerichtet. Männer wie Gassmann, Czarnke und der Pfarrer Milch aus Düsseldorf gibt es zwar, beziehungsweise gab es, aber die aktiven Politiker sind nur noch Hörige und verstehen. Aber die aktiven Politiker sind nur noch Hörige und verstehen Gottes Wort für sich persönlich überhaupt nicht. Von der Leyen will den alten römischen Staat deutscher Nationen erstellen und zwar als totalitären Staat im Sinne der Grünen. Deshalb muss Trump jetzt handeln und die konservativen Kräfte stark machen. Soweit meine Anmerkungen und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine heitere, sinnreiche Zeit. Wolfgang Frommann. Ja. Und das ist auch das, was ich glaube. Ich bin mir 100%ig sicher, sobald hier dieser Friedensschluss kommen wird, von dem ja jetzt die Rede ist, der da kommen soll, sobald Frieden herrscht, sobald der Krieg beendet ist, sobald die Vereinigten Staaten mit Russland wieder kooperieren, sobald Russland wieder in der G8 auftauchen wird, sobald die Sanktionen fallen gelassen werden, ist in 2 Wochen Ruhe. Dann wird kein Mensch, du weißt ja, Kurzzeitgedächtnis eines Goldfisches, kein Mensch mehr danach krähen, dann ist das Thema vergessen. Dann werden die Leute einfach weiterleben wie bisher. Da wird irgendeine andere Sau durchs Dorf getrieben. Irgendetwas anderes wird sie ablenken von dem, was gewesen ist. Keiner wird das mehr großartig reflektieren. Und alle werden sagen, ist doch okay. Endlich wieder Krimsekt importieren oder so ein
Zeug. Ja, aber man hat sich da schon so reingesteigert und du musst dir die Akteure angucken, hier so eine Callas, die kommt doch nicht mehr aus ihrem Russlandbild raus, das kann mir doch keiner erzählen. Ja, die
wird doch wegrasiert. Hundertprozentig.
Weiß ich nicht.
Doch,
und, ich würde sogar so sagen, wie nennen die sich? Koalition der Willigen, ne?
Genau.
Paris, London, Brüssel und Berlin, die würden auch Boden, es ist ja, glaube ich, heute wieder ein Stichwort Bodentruppen und so weiter, die würden Bodentruppen schicken, wenn sie könnten.
Können sie aber
nicht. Wenn sie glauben würden, dass sie das innenpolitisch durchhalten könnten, würden sie es tun. Ich glaube, die sind soweit. Die würden es sogar ohne die Amerikaner tun. Die kommen aus der Nummer nicht mehr so einfach raus und die werden auch, glaube ich, nicht, wenn die Amerikaner die Sanktionen von heute auf morgen irgendwann fallen lassen werden, das werden sie tun, glaube ich auch, da sind wir uns einig soweit, dann glaube ich nicht, dass eine Woche später die Europäer ihre Sanktionen aufheben. Die haben sich da so drin eingerichtet, die werden diese Schiene erstmal weiterfahren.
Sie werden es jedenfalls versuchen.
Ja,
aber ich gebe dem, Herrn Frommann diesbezüglich recht, die Amerikaner werden versuchen wollen, uns russisches Erdgas und russisches Erdöl zu verkaufen.
Ja, da bin ich eben nicht so sicher. Ich meine, sie haben ja jetzt alles dafür getan, dass insbesondere deutsche Industrieunternehmen nach Amerika gehen, dort investieren. Mhm. Sie machen das ja mit verschiedenen Ländern, alle anderen sollen ja auch möglichst in Amerika investieren. Und ich glaube, das ist das Hauptinteresse der Trump-Administration und nicht unbedingt jetzt Deutschland zu helfen. Also das sehe ich noch nicht.
Naja, ich sehe hauptsächlich den Sinn in dieser Abwanderung darin, natürlich diese Regentschaft, die uns gerade hier regiert, zu schwächen. Das soll natürlich passieren und das muss auch passieren und das passiert ja permanent. Also ich denke, ein Blick in die Umfragen reicht. Wir sehen es in Großbritannien, ich glaube, wir haben es auch erst nach der Sendung gesehen, hier diese Zustimmungswerte beispielsweise für die Reform UK-Partei in Großbritannien, das ist ja phänomenal. Sie hätten die absolute Mehrheit der Sitze. Ich weiß gar nicht, wann das in Großbritannien das letzte Mal der Fall war. Und diese Partei gibt es seit, keine Ahnung, 3, 4, 5 Jahren oder sowas. Reform UK, also Sie wissen.
Ist ja sowieso eine Nachfolgepartei.
Genau, ne, von Nigel Farage. Ja. Nigel Farage, Sie wissen, der Brexit. Der
UKIP-Partei, war früher UKIP, die UKIP.
Genau. Ja. Also der dafür gesorgt hat, Großbritannien aus den Fängen der EU zu befreien. So, da hat man diese Umfragen. So in Deutschland haben wir jetzt gestern erst hat ja gestern erst die Meldung die Runde gemacht, dass mittlerweile 51% sich grundsätzlich vorstellen könnten, die AfD zu wählen. Und das ist ein es ist auch wieder so ein, ich sag mal, nach Umfragen so ein Meilenstein. Das hat es nicht gegeben. Das war auch erstmal nicht zu erahnen. Ich meine, auch vor wenigen Monaten, vor 1, 2 Monaten noch, war der Wert auch noch deutlich niedriger. Also da kam die AfD, ich glaube, auf Werte so um die, ich weiß nicht ganz 40%, die gesagt haben, so könnte ich mir grundsätzlich vorstellen. Also die AfD war mit ihren Umfrageergebnissen schon relativ nah an ihrem Potenzial, das sie ausgeschöpft hat. Anders als andere Parteien, die ein größeres Potenzial haben, beispielsweise die SPD, die immer noch bei einem Potenzial von 60% oder sowas liegt, allerdings in Umfragen bei 14, 15% liegt. So, und das hat sich jetzt wiedermals verschoben. Also 50% könnten sich oder 51% könnten sich grundsätzlich vorstellen, die AfD zu wählen. Also da hat sich jetzt noch mal etwas mehr an Potenzial aufgetan. Und ja,
Was ja der vollkommene Bankrott aller Propaganda der letzten Jahre ist.
Ja, absolut. Ne?
Die ganze Propaganda zielt ja darauf hin, dass die Leute im Kopf haben, okay, ich kann alles machen, ich kann auch mir auch alles vorstellen, ich darf mir aber nicht vorstellen, die AfD zu wählen. Ne? Und das hat ja auch relativ lange noch funktioniert, ja, im Westen insbesondere.
Ja.
So, ich glaube schon, dass vor 2 Jahren noch wahrscheinlich 70% der Leute gesagt haben, müsste man jetzt mal nachlesen, aber ich denke mal so grob gesehen, vor 2 Jahren 70% der Leute, ja, in Deutschland, niemals, never ever AfD, ja, überhaupt nicht vorstellbar. Mhm. Und jetzt mehr als die Hälfte können sich vorstellen, das ist der totale Bankrott dieser kompletten überdrehten Propaganda. Ne?
Ja, und um mich selbst noch mal zu zitieren, das ist nicht das Ende der Fahnenstange. Und das
wahrscheinlich nicht. Nee, das ist jetzt self-fulfilling Prophecy, wird das weitergehen. Darf ich dir noch eins sagen gerade?
Ja.
Du sagst eben hier, die Amerikaner hätten Interesse daran. Ich habe da gerade noch mal drüber nachgedacht. Das Hauptziel der amerikanischen Außenpolitik der letzten über 100 Jahre ist, es darf nicht ein starkes Deutschland mit einem starken Russland verbündet sein. Darf nicht zusammenarbeiten. Da wurde immer dagegen. Und das sogar geopolitisch, wenn man sich ansieht, wie Amerika positioniert ist, von seiner Lage her, man sieht hier dieses Eurasien, dann ist das ganz klar die größten Länder in Eurasien, insbesondere traditionell Deutschland und also als ehemalige Kopfnation sozusagen und die Rohstoffnation Russland, ne, das darf halt nicht zusammenfinden. Das sollte immer verhindert werden. So, und wenn man jetzt sieht, dass die Trump-Administration in den nächsten Schritten plant, Russland wieder zu stärken, allein ums und möglichst weit auf seine Seite zu holen gegen China, was ja sowieso auch sinnvoll ist aus der amerikanischen Position heraus, dann wird man nicht gleichzeitig Deutschland stärken und auch noch Deutschland an die Seite von Russland treiben. Das glaube ich im Leben nicht. Das nochmal zu deinem Argument eben.
Ja, aber du musst ja auch dir vergegenwärtigen, dass sich in den letzten 100 Jahren weltpolitisch einiges getan hat und dass mit China ein vollkommen neuer Player aufgetaucht ist und für die Vereinigten Staaten die Gefahr gedroht hat, dass eben eine Achse Russland-China entsteht. Und das wäre, glaube ich, aus Sicht der Vereinigten Staaten noch viel, 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 viel schlimmer geworden als eine etwaige, sag ich mal, Zusammenarbeit zwischen Russland und Deutschland. Natürlich haben die Vereinigten Staaten ein, in Anführungsstrichen, Interesse daran, dass es, also so wie ich mir das vorstellen kann, also man hat kein großes Interesse daran, dass sich Deutschland und Russland jetzt miteinander verbünden, ohne dass die Vereinigten Staaten dabei ihren Happen abbekommen. So, und das ist ja eben der Versuch der jetzigen Administration, wirtschaftlich sich dort einzumischen. Deswegen gibt es ja eben auch die vielmals zitierten Gespräche zwischen US-amerikanischen Industrieunternehmen, die dann damit beauftragt werden, russische Rohstoffe zu fördern. Ja, so, man möchte einfach dabei sein. Man möchte einfach hier den gerechten Teil, wenn du so willst, den möchte man mitkriegen. Und man möchte sich das Ganze natürlich auch nicht verselbstständigen lassen. So, ich könnte, wie gesagt, also ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass Nord Stream irgendwann einmal wieder ans Netz geht, dass über Nord Stream wieder Gas fließen wird. Dann allerdings natürlich mit so einem, ich sag mal, moderaten Preisaufschlag dafür, dass die Amerikaner auch was davon haben, ja, und nicht vollkommen leer ausgehen, ja, und dass man so gewissermaßen immer so ein bisschen den Hand am, an dem Hebel hat, wie stark lasse ich Deutschland werden, wie schwach lasse ich Deutschland werden oder Europa insgesamt, so, aber man weiß, Europa schlicht und ergreifend ist ganz einfach ein Markt, auf den man nicht verzichten kann und vermutlich auch nicht verzichten will. Und was ich mir vorstellen könnte, wenn man sich so vergegenwärtigt, wie Trump eigentlich denkt. Trump ist ein Geschäftsmann. Trump möchte verkaufen. Trump möchte, dass US-amerikanische Produkte verkauft werden. So, und wenn er die ganze Industrie in den Vereinigten Staaten hat, dann ist der Markt relativ begrenzt. So, und wenn er dann den Rest der Welt verelenden lässt, hat er davon auch jetzt nicht allzu viel. So, insofern gehe ich davon aus, dass sein jetziges Ziel sein könnte, die derzeitige EU-Administration, wenn du so willst, oder die deutsche Regierung enorm unter Druck zu setzen, beziehungsweise vielleicht sogar komplett abzusägen oder abzurasieren. Hier ist ja, ich weiß nicht, hast ja mitgekriegt, das wollte ich gerade noch mal zitieren bezüglich der Ukraine. EU-Kommissarin Kallas im Gespräch. Wir bekommen, ach nee, Quatsch, falsch zitiert. Berliner Zeitung, US-Außenminister lässt Kaya Kallas abblitzen. USA meiden die EU-Außenbeauftragte. Berichten zufolge soll der US-Außenminister bilaterale Gespräche mit Kallas vermeiden wollen. Was steckt hinter der Ablehnung der EU-Außenbeauftragten? Ja, ganz einfach, man nimmt diese Dame überhaupt nicht wahr. Man nimmt sie überhaupt nicht ernst. Sie hat kein Mandat. Wer ist die denn? Das ist irgendeine Figur in irgendeinem zu einem Verein, der sich da gegründet hat und für sich in Anspruch nimmt, jetzt einen ganzen Kontinent zu regieren ohne Mandat. So, und natürlich lässt man die links liegen. So, und
die haben sich diese Koalition der Willigen haben sich halt darauf eingerichtet, die Ukrainer sollen halt gefälligst für ihre Ziele sterben. Ne? Und inzwischen sind die Ukrainer selbst so weit und sagen, okay, ja, mit dem amerikanischen Friedensplan ist nicht ideal für uns, aber wir haben gar keine Leute mehr, es sieht ganz furchtbar aus. Mhm. Natürlich, wir sollten mal so langsam in die Richtung nachdenken, darauf einzusteigen, auf den US-Friedensplan. Mhm. Und die Europäer sagen, nee, ihr müsst aber weiter, ihr müsst euch weiter abschlachten. Lassen.
Ja, die Frage.
Für uns, für unsere Ziele, weil ihr müsst noch weiter Russland schwächen und so weiter. Die haben aber nicht mal mehr die Ukrainer auf ihrer Seite in Wirklichkeit.
Richtig. Ne? Und ich denke, am längeren Hebel sitzt tatsächlich Amerika.
Also ja.
Ich sag mal, die Macht, die.
Wie gesagt, zum Glück sind die Europäer militärisch nicht so stark, wie sie gerne wären. Ne? Sonst würden sie wahrscheinlich alleine weitermachen.
Die sogenannten Europäer. Sie sind vor allen Dingen nicht autonom, denn ich denke mal, worüber die Europäer nicht verfügen, sind natürlich Satellitendaten in dem Umfang, den auch die Amerikaner liefern könnten. Also würden jetzt die Europäer jetzt versuchen, auf eigene Faust loszuschlagen, da würde denen das ein oder andere an Informationen schlicht und ergreifend fehlen. So.
Und, aber wo du nochmal sagst, von wegen ernst nehmen, ne? Du siehst ja auch, das war doch letzte Woche oder vor anderthalb Wochen war doch der Saudi. Mhm. Was war das für eine pompöse Veranstaltung? Ja, ich meine übrigens auch die Boys waren wieder zusammen, Elon Musk und unser Donald und so wunderbar, ne? Der war ja auch da. Und wie wurde der da empfangen? Ne? Mhm. Wie wurde von Saudi-Arabien der Putin empfangen? Mhm. Ne? Jetzt kämpfen sie beide auch um Saudi-Arabien. Die Amerikaner versuchen da ja Saudi-Arabien auch da aus der Umklammerung ein bisschen auch mit China zu wieder rauszuholen. Aber mit was für einem Aufwand, mit was für einem Pomp? Und dann erinnert man sich mal zurück, wo Kanzler Merz schon zufrieden war, dass er überhaupt da empfangen wurde mit seinem komischen Bild, was er mitgebracht hat oder so, wo er 2 Minuten was sagen durfte und eigentlich ist keiner auf ihn eingegangen. Mhm. In Wirklichkeit ging es nur um amerikanische Innenpolitik. Mhm. Das ist der Stellenwert, ne?
Ja.
Das ist der Stellenwert dieser Koalition der Willigen, ja.
Ja, und das gilt
oder wie sie da alle saßen bei Trump.
Ja.
Ne? Und jetzt werden sie noch nicht mal mehr, jetzt wollen sie ständig, aber keiner hört sie überhaupt mehr.
Ja.
Nicht mal in der Ukraine will man was von ihnen hören.
Nö.
Ja, es ist schon,
ich sag mal, der Drops,
schon bitter.
Der, ja, was heißt bitter? So schlimm finde ich das gar nicht, dass man die EU jetzt so ganz allmählich, du hattest es ja jetzt quasi nach unserem Gespräch, du hattest es ja so schön erklärt, wie war das damals eigentlich in der DDR? Und wir erkennen ja jetzt gerade diese wundervollen Parallelen, ja, am Ende der DDR. Du hattest es erwähnt.
Genau, wir haben doch, unsere ganze letzte Sendung ging doch, ja, darum, hat die eigentlich niemand gebrieft?
Genau,
warum, richtig, sind die jetzt noch so in diesem Krieg und so,
natürlich,
weiter?
Ich meine, natürlich,
das ist doch lange abgeblasen, ja, von Amerika,
richtig,
aus. Ne?
Und ich habe
hat
gesagt,
die niemand gebrieft?
Niemand hat die gebrieft.
Ja,
und die dann, nimmt ja keiner mehr ernst. Warum sollte man die
und dann habe ich, genau, das habe ich erzählt, ne? Dann habe ich, wie heißt der, Wolski? Da gibt es irgend, ja, ja, so einen, der auch so ein bisschen, richtig, so Aluhut-Theorien hat, was 1989 die Maueröffnung, mhm, betrifft. Ne? Und er sagte, gut, das war halt von den Russen lange geplant, zusammen, mhm, mit den Amerikanern, mhm, die Mauer irgendwann zu öffnen. Amerikanische Unternehmen wussten schon, mhm, Bescheid und so weiter, mhm, und so fort. Die Russen hier mit Gorbatschow und so weiter hatten, mhm, das auch fest in der Planung, hatten aber im Innern diese Hardliner, mhm, die noch dagegen waren.
In
die,
der DDR.
In der DDR zum, genau, Beispiel, aber auch, ja, in Russland.
Ja.
Und so, die wurden dann irgendwann, wurden denen keine Infos mehr gegeben. Die, mhm, waren tatsächlich blind. So ein Honecker, mhm, dem wurde einfach keine Info mehr gegeben, was so weltpolitisch los war. Mhm. Ne? Den hat niemand mehr gebrieft. Mhm. Und man hat so das Gefühl, die Europäer, das ist jetzt das Gleiche, ne? Die brieft keiner mehr. Also die sogenannten Europäer, mhm, Koalition der Willigen, die werden nicht mehr informiert über die Neuigkeiten, die da so stattfinden.
Ja. Ne? Die sind jetzt abgeschnitten.
Und irgendwann wurden sie abserviert. Dann kam, also was der Wolski sagt, das fand ich ganz interessant, weil ich das noch weiß, Gnade der Älteren, wo die damals dieser, wie hieß der, Rust, ne? Rust nach Moskau flog mit der, ja, Cessna.
Ja.
Dass das auch eine Aktion des russischen Geheimdienstes, des sowjetischen, mhm, Geheimdienst damals war. Und das hat sich tatsächlich gegen die innere Opposition, gegen die Hardliner gerichtet, die danach dann, nachdem, oh, guck mal hier, was ihr gemacht habt, ihr habt den Russ durchgelassen, ne? Mhm. Der konnte einfach so sämtliche Absperrungen überwinden, mhm, und sämtliche Verteidigungslinien überwinden. Da mussten dann Köpfe rollen, mhm, also die mussten ihre Ämter aufgeben. Und das waren zufällig dann alle die Hardliner, die nicht mit Perestroika einverstanden waren. Ne? Mhm. Ja. Und das könnte man sich schon jetzt in der Richtung auch vorstellen, ne, wie es so, ja, weiterläuft. Ja, das stimmt.
Ich denke, so wird es natürlich auch kommen. Und dazu passt natürlich, dass man jetzt ja schon hier in Deutschland insbesondere den Nachfolgerregenten aufbaut. Und das ist meine felsenfeste Überzeugung. Die AfD wird hier knallhart als die Partei aufgebaut, die in nicht mehr allzu ferner Zukunft hier die Geschäfte übernehmen wird, und zwar vollumfänglich. Wir reden zwar heute noch davon, dass nächstes Jahr hier in Mecklenburg-Vorpommern oder in Sachsen-Anhalt hier vielleicht eine Regierung oder eine Regierungsbeteiligung der AfD drohen könnte. Ich schätze, das wird tatsächlich so sein. Es wird vermutlich so kommen. Und ich glaube allerdings, dass sobald dieser Dominostein umgekippt sein wird, und der wird kippen, dass dann eine Kaskade losgeht. Und es wird dann sehr, sehr schnell gehen. Es wird dann, ja, ich weiß es nicht, für uns heute wahrscheinlich noch unvorstellbar, in einer Geschwindigkeit, die das jetzige System bzw. die jetzigen Systemparteien abgeräumt werden, dass uns schwindelig werden wird. Es wird wahrscheinlich ähnlich, es wird so ähnlich laufen wie der Mauerfall. Also der Mauerfall, der ist passiert, plopp, Mauer gefallen, Grenztor auf, alles vorbei. So von heute auf morgen war alles vorbei. Ja, der Grenzer, der ist am Abend noch hier zur Schicht gegangen und am nächsten Morgen stand der da unrasiert und wusste nicht, wie ihm geschieht. Und ähnlich wird es hier auch geschehen. Und darauf werden wir propagandistisch vorbereitet, hundertprozentig.
Ja, die Grenzer sind zum Beispiel der ÖRR, ne? ARD, ZDF, ne? Das sind so die Grenzer.
Die würde ich auch fast schon als Mittäter bezeichnen.
Ja, 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 klar. Ja, ja. Ja, das könnte sein. Also die hat ja auch niemand gebrieft.
Nee, die brieft, ne, auch keiner. Die verstehen auch die Welt nicht mehr.
Aber andererseits ist es ja wirklich so, da haben wir uns ja auch letzte Woche schon drüber, wie tief das hier, wie mhm, tief diese Strukturen halt in der Form jetzt ungebrieft da herumirren, wie so Zombies. Mhm. Ne? Das ist ja schon erschreckend, wenn du jetzt wieder siehst, Familienunternehmer sagt, nee, wir sprechen jetzt auch mit der AfD. Mhm. Dann geht die Deutsche Bank hin, kann man auch verstehen, Deutsche Bank hat ja jetzt nicht irgendwie so eine ganz große Kundschaft, sondern wenn dann Geschäftskunden, die sagen, nein, okay, wir kündigen euch das Konto, das übliche, ne, politisch korrekte, denkt man auch schon, ja, ist das, kommt ihr nicht 20 Jahre zu spät mit so einem Humbug, ne? Aber dann Rossmann, ne? Rossmann erklärt Drogeriekette, Rossmann erklärt den Austritt aus den Familienunternehmen.
Oder Vorwerk auch noch.
Vorwerk, ja. So. Bekommen die nicht mit, dass sich 51% der Leute vorstellen können, AfD zu wählen, dass die ihre eigenen Kundschaft komplett vor den Kopf stoßen? Haben die nie gehört, wie es Bud Light ergangen ist?
Ja, man wird es wahrscheinlich mitbekommen. Ja, ich weiß gar nicht. Nee, wahrscheinlich also, nicht.
Weißt du, was ich vermute?
In unseren Kreisen, ja, um das mal zu sagen, in unseren Kreisen fällt sowas natürlich auf. Also wir sind ja sowas wie so ein Resonanzkörper. Wir beobachten das alles sehr, sehr bewusst und sehr, sehr intensiv. Gucken, was gibt es für Anzeichen? Gibt es da einen Wandel? Und ich glaube, diese Unternehmen haben nicht so sehr den Fokus auf dieses innenpolitische Geschehen. Man ist seitens dieser Unternehmen wahrscheinlich immer noch so im Vorgestern, glaubt ja, die Sache, die bleibt so, wie sie ist. Die AfD, das kriegen sie in der Tagesschau mit, ist immer noch eine Fui-Bar-Partei, da kann man nichts machen. Man geht halt nicht so weit und liest oder und guckt sich Westfernsehen an, wenn du verstehst, was ich meine.
Ich glaube, dass da jemand angerufen hat. Ich glaube, das war denen sowieso erstmal ganz egal. Ihr Verband macht da irgendwas und so. Und dann kommen diese typischen Anrufe. Dieser muss jetzt nicht Antifa, vielleicht war es auch irgendein Hoher, der die kennt irgendwie von der SPD oder den Gewerkschaften.
Das kann sein, ja.
Hör mal, was macht ihr denn da?
Ja.
In dem Verband seid ihr, da werdet ihr aber noch Schwierigkeiten. Ja,
das kann
da würde ich mich jetzt aber ganz schnell distanzieren.
Ja.
Ne? So, und dann sind die irgendwie so sozialisiert, dass die dann so diese typischen Schritte machen. Aber das ist doch Wahnsinn. Das ist doch Selbstmord für ein Unternehmen. Und man sieht doch, andere Unternehmen sind doch viel weiter. Wenn man jetzt sieht, hätten wir vielleicht gleich auch drüber gesprochen, Bärbel Baas auf diesem Unternehmertag. Ne?
Ja,
da sind doch die Unternehmer schon viel, viel weiter.
Ja.
Ne?
Ja, es sind halt auch Ausreißer, wobei man sagen muss, wo du gerade Rossmann erwähnt hast. Rossmann ist, glaube ich, so auch einer von den eher Wokeren, ne? Die machen das schon so ein bisschen aus. Machen das ja schon auch so ein bisschen aus Überzeugung. Vorwehr kommt aus Wuppertal, ist auch SPD regiert und
auch so ein überzeugter Wokerer Supermarkt, der damals auch im Osten hier, wir verkaufen nicht blau
Edeka.
Und so weiter. War das Edeka?
Das war Edeka.
Aber die haben doch auch zurückgezogen
damals. Moment, ne? Edeka hat nicht zurückgezogen. Es waren dann die Einzelhändler, die sich dann. Edeka ist ja im Prinzip ein Franchise-Unternehmen.
Genau,
so. Und diese Kaufleute, die haben sich dann
einzeln. Die haben doch gesagt, was macht ihr da? Ne?
Die haben dann gesagt, als diese Kampagne gestartet ist, von der, ich sag mal, Firmenzentrale, da haben dann sogar jede Menge einzelne Unternehmen, sogar hier im Westen, ich meine, sogar in Grevenbruch gab es sogar ein Unternehmen, der da nicht mitgemacht hat. Die haben gesagt, Moment, ey, wir verkaufen hier Lebensmittel und ihr verscheucht uns gerade die Kundschaft mit dem Scheiß. Die haben das schon mitgekriegt.
Aber das
die
könnte sind doch an jetzt der bei Front. Rossmann auch passieren, ne?
Ich weiß nicht, wie Rossmann aufgestellt ist, ob das jetzt auch so ein Franchise-Unternehmen ist oder sowas, weiß ich auch nicht. Kann ich dir nicht sagen. Wenn es ein Franchise-Unternehmen wäre, könnte ich mir vorstellen, dass sich dann der ein oder andere Geschäftsführer einer solchen Filiale dann auch Gedanken machen wird und sagt so, nee, Moment, Leute, hier, ihr geht einen Schritt zu weit. Und ich sag mal, politisch interessierte Leute, die gibt es aber auch nicht so. Und die politisch Interessierten, die werden wahrscheinlich schon längst wittern, woher der Wind zu wehen begonnen hat. So, und das finde ich jetzt übrigens auch super, super toll, dass du das jetzt gerade angesprochen hast. Wir haben ja gestern diese denkwürdige Rede von Alice Weidel mitbekommen und ihr 12-Punkte-Plan. Alle haben so heute Pläne, weißt du?
Ja.
12 Punkte, 28 Punkte.
Ja.
Den 12-Punkte-Plan für Deutschland vorgestellt. Und ich weiß nicht, ich habe mir jetzt hier mal so ein paar, Überschriften rausgesucht. Ja, was Bezug nehmend auf diese Frau Ostermann von diesem Verband der Familienunternehmer, wie viele Leute sich jetzt auf einmal genötigt sehen, sich diesbezüglich zu äußern, ja? Und es wird immer und immer und immer wieder der Vorwurf laut, ja, die AfD ist sowas von wirtschaftsfeindlich und würde dafür sorgen, dass es hier wirtschaftlich so richtig den Bach runtergeht. Darunter sind dann so Größen wie jetzt beispielsweise Herr Fratscher, ja? Oder auch DGB und Verdi-Vertreter, die da sagen, also wenn ihr euch nicht davon distanziert, interessanterweise hat die Frau sich ja gewissermaßen schon von der AfD distanziert, hat ja gesagt, eine AfD-Regierungsbeteiligung wäre katastrophal für das Land. Das hat sie ja gesagt.
Das hat sie sogar gesagt.
Sie darf nicht reden. Pass auf, sie hat gesagt, Brandmauer hin oder her, es bringt nichts. Diese Leute repräsentieren 25% unserer Kundschaft, die können wir nicht einfach ignoriert. Das geht nicht. Es ist vorbei. Der Drops ist gelutscht. Mach die Augen auf. So, wir mögen die nicht, aber ne, wie das in der Diplomatie halt so ist, du musst dich auch mit deinem Gegner irgendwie unterhalten. Du musst dich auch mit dem kurz schließen, über kurz oder lang. Ja, ob du es gut findest oder nicht, aber dafür gibt es halt Diplomatie. Und Diplomatie gibt es wahrscheinlich auch auf dem Geschäftsfeld, nicht nur in der Politik. Das hat die Frau erkannt. Und was das Interessante ist, das sind eben diese komplett panikartigen Reaktionen seitens dieser üblichen Verdächtigen, wie jetzt Verdi. Ne? Für wen steht Verdi? Für den verkackten öffentlichen Dienst.
Die sagen ernsthaft, denkt an 1933, das ist Hitler vor der Industrievereinigung. Das sagen die ernsthaft.
Ja, das musst du dir mal wegstecken.
Ja.
Ja, und dann weiß ich nicht, sind es gerade solche Leute, die da von Relativierung der Verbrechen des Nationalsozialismus sprechen. Das ist komplett irre.
Ja.
So, und ich habe mir mal die Mühe gemacht und habe mir mal so ein bisschen die 12 Punkte, ne? Also wir sind ja Libertäre. Wir sind ja Leute, die sich für Wirtschaft interessieren und eigentlich nur für Wirtschaft und Politik komplett ablehnen. Um das nochmal deutlich zu machen, Politik ist voll überflüssig. Es braucht nur Wirtschaft. Ja, um das noch mal
Nur Freiheit im Miteinander,
nur, noch nicht mal Wirtschaft. Nur Freiheit. Ja. So, aber unter diesem Gesichtspunkt und unter, ja, ich sag mal, wenn wir jetzt mal vergleichen, also sprich diese Ankündigungen oder diese fast schon Drohungen nach dem Motto, wenn die AfD an die Macht kommt, dann geht es hier wirtschaftlich so richtig bergab. Ne? Dagegen ist das, was jetzt gerade passiert, echt noch ein Aufschwung, ja. So, und diese Angstmacherei, das ist ja nichts anderes. Das ist Panikmache, Angstmacherei, ohne auch nur einen Funken von Argumentation.
Da wird ja, offenbar weiß man das, deswegen ist man so überlaut. Ne?
Man
so
ist überlaut, aber man bringt auch kein Argument. Und deswegen wollen wir jetzt mal ganz kurz, das muss ich jetzt einfach mal hier runterrattern. Also was hat denn die AfD konkret vor? So, und das natürlich immer unter dem ökonomischen Gesichtspunkt, also kostengünstige Energieversorgung. Also, ne, wir sollen wohl zukünftig dann auch wieder Erdöl und Erdgas dort kaufen, wo es am günstigsten ist, nämlich in Russland, und auch wieder Kernkraftwerke aufbauen und den Wiedereinstieg in die Kernkraft ermöglichen, Subventionen streichen für Wind- und Solarenergie, das Heizungsgesetz abschaffen, die CO2-Steuer streichen, also Geld, das ja auch Unternehmen an ihre Kunden weiterreichen müssen. Ja, Wirtschaftspolitik für Marktwirtschaft, Abschaffung des Verbrennerverbots, des Lieferkettengesetzes und anderer gängelnder Regulierungen, Steuer- und Abgabenlast senken, um Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Nur jetzt mal diese drei Punkte. Also welcher Unternehmer, der mit seinem Kopf nicht gerade Kopf im eigenen Arsch durch die Gegend läuft, ja. Wer würde sagen, das ist aber wirtschaftsfeindlich. Das ist aber jetzt echt schädlich, was sie da vorhat, mir die Steuern einfach zu senken, mir die Bürokratie zu nehmen, für die ich ja so gerne die Hälfte meiner Tätigkeit aufbringe, ja. Die Hälfte meiner Zeit, ja. So, Bürokratieabbau, Stichwort. Für Unternehmen Einführung eines umfassenden Programms zur Befreiung der Wirtschaft von übermäßiger Bürokratie und Abgabenlast. Also ich als Wirtschaftslenker, mir kämen jetzt die Tränen vor Freude in die Augen, wenn mir ein Politiker so etwas anbieten würde. Es gibt halt Politiker, die einem so etwas anbieten können. Ohne Politiker müsste man einem so ein Angebot ja nicht erst machen, ne? Sozialpolitik, ja, da geht man wieder auf Solidarprinzip, also ne, das Übliche. Im Prinzip sollen nur noch die Leute beziehen, die auch einzahlen, und Leute, die jetzt aus dem Ausland kommen, die sind halt nicht Teil dieser Solidargemeinschaft. Rentenreform, ja, okay, Rente, das alte Thema, und da sehen wir auch wieder, die AfD ist halt keine libertäre Partei. Libertäre Partei, das schließt sich ja gewissermaßen aus, aber Rentenpolitik, das ist natürlich... Wir sagen, alles privatisieren, auch die Rente, wobei die AfD diesbezüglich ja, wie soll ich es mal sagen, Rente ist ja so ein Ding, gehört privatisiert, ja, und ich glaube für Deutschland ist das jetzt erstmal nicht möglich. Das kann man jetzt erst einmal, glaube ich, nicht leisten. Ja, willst du was dazu sagen?
Ich wollte nur sagen, all die Punkte, die du vorher vorgelesen hast, das würde doch wirklich, wenn du jetzt 100 Unternehmer in Deutschland, oder nur 100 normal denkende Bürger da draußen fragst, was ständ denn jetzt mal an in Deutschland? Wo drückt der Schuh? Ja, zu viel Steuern, zu viel Regulierung, Abgabenlast und so weiter. Sagen sie doch alle. So, insofern muss man schon sagen, macht die AfD das sehr, sehr gut. Im Prinzip geben die vernünftigen Antworten, die von der Politik eben nicht mehr gegeben werden, weil die komplett im Blindflug sind, ne? Wie wir gerade gesagt haben, die sind nicht mehr gebrieft, die sind im Blindflug. Auch gegenüber dem, was sonst so auf der Welt passiert, im Blindflug, weil woanders gibt's ja Reformen. Wird ja jetzt nicht, die AfD-Prozentzahlen werden ja jetzt nicht weniger werden, ja. Die können ja noch lauter schreien, noch mehr und so weiter. Mhm. Aber man sieht ja, dieser Blindflug hat sich ja auch ausgedrückt in der, darauf nochmal zurückzukommen, Bärbel Baas hier vor dem Arbeitgeber auch, ne? Vor den Arbeitgebern, die sich dann mehrfach anfingen, lauthals zu lachen, weil sie dann meinte, wir haben ja die Sozialbeiträge stabil gehalten, weil wir das über die Steuer jetzt finanzieren, ne? Nach dem Motto, wir. Das wird ja dann vom Staat bezahlt. Also völlig irre.
Das bezahlt der Staat.
Also das geht aufs Haus. Arm merkt man natürlich, was hast du inzwischen für ein politisches Personal? Mhm. Ich glaube, die verstehen das auch alles gar nicht mehr. Du hast inzwischen wirklich das Allerunterste nach oben gekehrt und du hast Leute am Ruder, die von Tuten und Blasen gar keine Ahnung mehr haben. Mhm. Die hat ja auch wirklich ein bisschen dumm geguckt so und hat nicht ganz verstanden, warum die Leute jetzt gelacht haben. Mhm. Ne? Alle haben sie ausgelacht. Aber woran ich noch viel mehr denken Hartes musste, Schicksal. Wo wir eben schon 89 hatten, ne? Ja. Mir kam das so vor, wie die dann auch so, aber wir bemühen uns doch hier und so, ne? Mhm. Das war so dieser Mielke-Moment, ne? Mhm. Kennst du so diese Aufnahme von Erich Mielke?
Ja, ich hab euch doch alle lieb.
Ich liebe euch doch. Ich hab euch doch lieb alle. Ich liebe doch alle Menschen, ne? So, hallo? Was mache ich denn jetzt hier in der Realität? Das ist jetzt Realität. Was mache ich denn jetzt hier, ne? Auf einmal kriechen die mir nicht mehr alle in den Arsch. Die lachen einfach nur noch. Die merken ja, dass ich nackt hier stehe. Ne? Wahnsinn. Wahnsinn, oder?
Ja, ich sag ja, wir stehen dem Ende näher, als wir alle vermutlich ahnen. Ich glaube schon.
Eigentlich, wo ich das gesehen habe, wie gesagt, wo mir das eingeblendet wurde, habe ich auch gedacht, ja.
Es ist, wie gesagt, ich warte ja noch auf den Kirk-Moment. Also irgendetwas muss ja hier passieren, um.
Ja.
Man weiß ja, es wird ja viel über Propaganda gesteuert und gelenkt. Und ich sag ja auch, die Propaganda, die hier so zum Teil stattfindet, die deutet ja auch darauf hin, dass hier so ein Wandel vollzogen wird. Und ich meine, da ist dann wahrscheinlich auch der Springer Verlag so maßgeblich dabei. Es fällt uns immer wieder auf. Das sind eben solche Meldungen, beziehungsweise es sind immer diese Headlines von einem Friedrich Merz, ja, mit einem Gesichtsausdruck, wo man sich dann fragt, so, boah, ey, da wollte dem jetzt aber wirklich jemand einen reinwürgen. Und davon, da gibt's ja eine ganze Kollektion. Man muss sich nur das letzte halbe Jahr angucken. Man kann ja nach Bild-Zeitungs-Headlines gucken und suchen. Und wir hatten das im letzten halben Jahr so oft.
Habe ich dir doch auch aus Spanien geschickt, dieser Kommentar in der Bild. Ja. Zur Merz, dass er nicht vorankommt, keinerlei Reformen und so weiter und so fort. Auch wieder so ein ganz böses Foto von ihm dabei.
Ja.
Und dann stand doch drin, eigentlich stand da schon das Ablaufdatum drin. Ja. Nach den Landtagswahlen im März, wo es vermutlich eine riesige Klatsche gibt. Mhm. Was stand da drin? Das war so ganz komisch formuliert. Ich glaube, dann müssen wir die Reißleine ziehen, ne?
Ja, und ich denke auch, die Reißleine, die deutet sich ja so hier und da an. Also das ist ja
Springer Verlag veröffentlicht auch Umfragen. Mhm. Die Mehrheit der Deutschen glaubt nicht an ein Fortbestehen der Koalition, ne? Genau. Bis zum Legislaturende.
So, und INSA veröffentlicht eben die Umfrage, wie gesagt, dass eine Mehrheit der Menschen jetzt auch AfD wählen könnte, hatten wir ja gerade. So, ja. Und ich habe dir ja da, ich glaube, das war vor letztes Jahr war das ja schon oder vorletztes Jahr, wo wir hier von diesem, wo ich bringe ja immer dieses Beispiel mit dem Ash-Experiment. Mhm. Ja, also das Ash-Experiment, das ist jetzt wirklich vorbei. Ne? Dieser Konformitätsdruck, den gibt es jetzt nicht mehr.
Naja, Rossmann hat schon noch.
Weil da jemand
die Stöckchen gesehen und
vermutlich, weil da wirklich jemand angerufen hat. Oder vermutlich, weil da wirklich jemand sitzt, der das aus Überzeugung tut. Vielleicht ist derjenige, der da, die Entscheidungen trifft, vielleicht ist der wirklich so ein SPD-naher. So, bei Vorwehr könnte ich es mir vorstellen, kommt aus Wuppertal, sozialistisch regiert, also, ja.
Ja.
Hundertprozentig.
Ja.
Also da ist die Nähe noch da und da weiß man auch, was man zu tun hat in solchen Fällen. Ja, da zeigt man sich halt gratis mutig. So, und das mit voller Überzeugung. So, und ja, was wollte ich jetzt eigentlich? Ja,
du sagst Esch-Experiment, ne?
Das Esch-Experiment. Meine Damen und Herren, Sie kennen das Esch-Experiment. Da kommt ein Proband in den Raum, ihm werden zwei Bilder vorgelegt mit jeweils drei Strichen darauf. Und auf dem einen Blatt sind, ja, nee, Quatsch, mit einem Blatt, da sind drei Striche drauf und im anderen Blatt, da ist nur ein Strich drauf. So, und dieser Proband, der wird gefragt, welcher Strich auf diesem Blatt ist, welcher Strich auf dem Blatt mit den drei Strichen ist so lang wie dieser Strich auf dem anderen Blatt. So, in den allermeisten, also normal ist, dass wenn man diesen Probanden alleine fragt, dass er dann sagt, dass er die richtige Antwort gibt. Er sieht, erkennt sofort, okay, dieser Strich ist so lang wie dieser Strich. Das Esch-Experiment, also dieses Experiment, wo es um Konformitätsdruck geht, hat aber herausgefunden, dass 80% der Leute tatsächlich bewusst die falsche Antwort geben, wenn die Leute um sie herum die falsche Antwort geben. Also wenn man diesem einen Probanden noch 10, ich sag mal, Teilnehmer hinzusetzt, die dann bewusst die falsche Antwort geben, dann wird auch dieser, also 75% der Probanden, geben dann auch die falsche Antwort. Obwohl sie sehen, was klar die richtige Antwort ist. Und so ähnlich lief das hier auch mit der AfD. So ähnlich läuft das, ist es mit der AfD gelaufen, wo es immer geheißen hat, ja, die AfD, Randparteien, eine 10%-Partei, irgendwelche Spinner aus dem Osten, irgendwelche Nazis, irgendwelche Ex-NPDler und so weiter. Ne? Man hat in den vergangenen Jahren, wie gesagt, diesen Konformitätsdruck gegen die AfD aufgebaut und hat so die Leute auch vor der einen oder anderen richtigen Antwort bewahrt, ne, bewahrt, ja, oder gehindert, die richtige Antwort zu geben. Das funktioniert jetzt nicht mehr, weil man jetzt eben mit solchen Zahlen konfrontiert wird. Sprich, 50% der Leute könnten sich vorstellen, die AfD zu wählen. Das heißt, für alle anderen, für die 49%, die bisher immer noch so ein bisschen die Spätfolgen dieses Esch-Experimentes auf politischer Ebene, ja, erleiden, die werden jetzt zukünftig, ne, wie du sagst, spätestens.
Du hast tatsächlich so die letzten Biotope, wo das wahrscheinlich noch gilt, an Universitäten.
Ja,
das sind immer natürlich die zuletzt fallen. Ne? Wir haben zuletzt noch gehört, die setzen sich auch dafür ein, dass aktiv konservative Meinungen gecancelt werden sollen und so, ne, dieser ganze Unsinn. Aber im Gespräch unter Bauarbeitern oder der Bäcker oder so weiter, das ist doch, die sind doch längst so weit, dass der Normalfall ist, ja natürlich, also wahrscheinlich müssen wir jetzt alle AfD wählen, so ungefähr, geht ja nicht so weiter. Ne? Ja,
man sagt dann zwar, ich tue es zwar nicht gerne, aber
mir bleibt ja nichts anderes übrig. Selbst dieses Aber fällt immer mehr weg, glaube ich.
Ja,
bei ganz normalen Leuten im Osten sowieso schon länger, selbst hier im Westen mehr und mehr. Insofern, das Esch-Experiment, das mit anderen Themen würde das nach wie vor auch funktionieren. Mhm. Ist ja nicht so, dass die Leute auf einmal anders sind. Das ist, glaube ich, so eine anthropologische Konstante, dass die Leute halt mit der Mehrheit schwimmen.
Selbstverständlich.
Und sich beeinflussen lassen.
Aber die Mehrheit ist,
ist nicht mehr da. Also die insbesondere nicht mehr so dieses Fui Bar, das ist ja nur noch hier, das dürft ihr nicht und könnt ihr nicht und so. Das ist eben gar nicht mehr da und das spüren die Leute.
Ja, das spüren die Leute nicht nur, das sehen die Leute ja auch. Also wenn solche Nachrichten von einer Bärbel Bas die Runde machen, dann ist es nicht schwer,
auch wieder
eine gewisse Erkenntnis zu ziehen.
Übrigens auch wieder interessant, alternative Medien. Wir beide kennen diese Aufnahmen von Bärbel Bas. Ne? Jeder, der mal X benutzt oder irgendwie alternative Medien unterwegs ist, kennt diese Aufnahmen. Die wurden bei Tagesschau, ist da nirgendwo was gewesen. Ich habe geguckt, ist da irgendwas? Bärbel Bas, war da ein Problem oder so?
Nein.
Auf dem Arbeitgebertag hat der Kanzler das und das gesagt. Ja. So. Zupp. Das war alles.
Ja, es ist die aktuelle Kamera.
Ne? Aktuelle
die Tagesschau
Kamera.
Ist die aktuelle Kamera in Formvollendung. Da gibt es auch nichts dran zu deuten.
Die glauben immer noch, die sind die Türwächter. Die sind es aber ja gar nicht mehr. Jeder, der sehen will, hat ja gesehen, was passiert ist.
Ja.
Und die anderen bekommen es erzählt.
Ja, richtig. Wobei man sagen muss, für einen gewissen Prozentsatz in der Bevölkerung sind es ja noch die Torwächter. Ja, also die haben, man darf das jetzt auch noch nicht, man darf es nicht ganz unterschätzen. Also die Tagesschau hat ja immer noch eine, ich glaube größere Reichweite als X. Ja, aber ich sag mal, das Gewicht hat sich doch massiv verlagert. Und man meint auch erkennen zu können, je stärker sich das Gewicht hin zu den alternativen Medien verlagert, desto krasser rückt die Tagesschau eigentlich von der Realität ab und weigert sich über Dinge zu berichten, die eben in den alternativen Medien diskutiert werden. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Wechselwirkung ist oder wo sie jetzt eigentlich anfängt. Man beobachtet es allerdings immer sehr, sehr schön, dass gewisse Themen, die in den alternativen Medien halt wirklich die Runde machen und wirklich das, in Anführungsstrichen, das ganze Land ergreifen, erst einmal so in der Tagesschau so überhaupt nicht beachtet werden. Und dann irgendwann mal so nach 2 Tagen kommt dann so verstohlen, vielleicht kein Beitrag in der Tagesschau, aber auf der Online-Seite dann so irgendwo, so, wenn man so ein bisschen in die Mitte scrollt, dann kommt dann da so ein Artikel.
Oder der Faktenfinder. Der Faktenfinder sagt, hier gibt es nichts zu sehen. Geht bitte weiter, hier gibt es nichts zu sehen.
Der ist ja auch noch da. Es ist herrlich, es ist fantastisch, ja. Aber ja. Ich meine, wie schon gesagt, also ich glaube, ich bin mir auch sehr, sehr sicher, dass ich hatte es ja letzte Woche angemerkt, hier dieses eine Interview mit der ehemaligen RBB-Mitarbeiterin bei Apollo News, die ja von so einer gewissen Panik in den öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten gesprochen hat. Ich glaube, auch in den öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten ist man sich so ein bisschen bewusst darüber, dass sich irgendwo der Zeitgeist ein bisschen gedreht hat. Und man ist sich auch bewusst darüber, dass, um die Situation, um das mal so nochmal darzustellen, da gibt es diese Redaktionen, ne, also hier die Chefs, die dann sagen, was abgeht. Und dann gibt es die Mitarbeiter, die sagen so, ah, hier und das läuft halt nicht ganz gut. Ne? Also man kann da wohl auch noch miteinander sprechen. Man kann Probleme auch ansprechen. Man kann auch Kritik äußern. Mhm. Aber es passiert dann gar nichts, so nichts. Es wird weitergemacht wie bisher, ja, so, und die Kritik verpufft, so im luftleeren Raum, so, und davor haben diese Mitarbeiter Angst, weil sie genau wissen, die Fehler, die wir sehen, das, was die Chefs da falsch machen, das fällt letzten Endes auf uns, ja, wir werden am Ende dann die Leidtragenden sein, wenn man uns denn dann komplett hier abgeschafft haben werden wird. Um das hier nochmal, warte mal, ich glaube, Alice Weidel hat da auch was gesagt. GEZ abschaffen, das wollen die auch. Das ist doch total geil, ne? Ich meine,
ja, das ist doch eigentlich das erste Wahlversprechen jetzt bei den Landtagswahlen, ne? Hier, ja. Sigmund.
Ja,
das erste, was sie machen, ist den Rundfunkstaatsvertrag kündigen.
Kündigen, wundervoll.
Also ich hoffe, dass sie das, und sie können sich nicht erlauben, zum ersten Mal in eine Landesregierung zu kommen und dann zu sagen, wir machen jetzt den März, wir haben euch veräppelt, ne? Ja. Das können sie eigentlich nicht machen.
Ja, weiß ich
nicht. Da haben sie sich so weit aus dem Fenster gelehnt, das sollte schon kommen.
Hören Sie, Herr Sigmund.
Das wird spannend.
Das erwarten wir von Ihnen. Sie können ja machen, was Sie wollen, aber das erwarten wir von Ihnen, ne? Also mindestens. Es werden irre Zeiten. Ich freue mich. Ich freue mich. Wirklich. Riesig.
Ja. Also ich warte jetzt auf nächstes Jahr auf den Rustflug, ne? Auf eben dieses Ereignis, wo ich sagte, okay, die wurden vorher nicht, die sind alle im Blindflug, aber jetzt mussten auch mal ein paar abgeräumt werden. Jetzt kommt hier mal ein neues Bild hin, wie du mal so schön sagst.
Ja.
Ne? Da muss irgendwas kommen, so dieser Flug von Matthias Rust damals nach Moskau. Irgendwas in der Richtung sollte nächstes Jahr dann mal langsam passieren.
Ja, wobei es kann auch erst übernächstes Jahr sein. Ich glaube, nächstes Jahr wird ich sag mal, die nächste Staffel, die wird ja noch, ich glaube, wir befinden uns da noch so ein bisschen im Aufbau der Dramatik. Also es sind ja schon sehr, sehr dramatische Zeiten. Also du musst dir mal vorstellen, also wir haben ja jetzt eine neue Bundesregierung. Ja, ich denke auch die ganze Zeit so drüber nach, so ein halbes Jahr, ich weiß, wie lange sind die jetzt am Amt? Etwas über ein halbes Jahr, ne? Noch kein ganzes Jahr, vielleicht ein, wie gesagt, etwas länger als ein halbes Jahr, vielleicht ein halbes Jahr, wenn man die Sommerpause abzieht. So, und du hast, ich weiß es nicht, du hast hier eine Regierungskoalition, die jetzt schon viel, viel schlimmer dasteht als die Ampel am Ende ihrer Koalition. Ja. Also ich weiß ich nicht, aber wenn ich mich so zurückerinnere an diese Ampelkoalition, dann ist aufgefallen, dass es tut mir in der Seele weh, das sagen zu müssen, aber ein Robert Habeck hat echt souveräner gewirkt als ein Kanzler Merz. Der hat, oder auch ein Olaf Scholz. Ein Olaf Scholz, der hat, der ist ja eigentlich kaum aufgetreten. Ein Olaf Scholz, der war so ein bisschen im Hintergrund, man hatte immer so ein bisschen den Eindruck, ja, der eigentliche Kanzler ist ja hier der Robert, ne? So, und der Robert, der wirkte irgendwie immer so ein bisschen agiler. der wirkte immer so, ja, und wie soll ich sagen, als hätte er die Situation so im Griff. Klar, alles schwierig, alles ein bisschen hart, ne, aber komm, da zieh mal durch, ne, ey, ich habe hier eine dicke Schultern, machen wir schon. Also der hat das wirklich durchgezogen. Also diese Art und Weise, während Scholz dann eher gesagt hat, hey, ich bin nicht da, ne, macht, was ihr wollt. Ja,
gut, wir hatten natürlich noch Baerbock und Lauterbach, ne? Ja. Also es waren schon auch richtig Spitzenflitzpiepen dabei. Ja. Haben wir jetzt auch.
Ja, aber jetzt.
Aber das stimmt, also Kanzler ist wirklich, das ist ja, was wir so oft schon gesagt haben. Bei Merkel haben wir alle gedacht, schlimmer wird es nie mehr gehen. Dann kam Scholz-Regierung und dann haben wir gesagt, schlimmer wird es nie wieder werden als Rot-Grün oder Rot-Gelb-Grün-Ampel. Und dann kam dieser Lauch, ne? Der Lauch hat jetzt die Journalisten beschimpft. Ne? In Afrika hat die deutsche Rentendiskussion keinen interessiert. Es gibt auch noch andere Themen auf der Welt. Das musst du mal bringen. Und dann siehst du Aufnahmen irgendwo, wo der dann in Afrika oder irgendwo sitzt, so neben der Topfpflanze irgendwo hin postiert. Ne? Ist doch irre.
Ja. Ja, das muss so. Ja, das muss genau so sein. Genauso postiert man den Kanzler der Wendejahre. Ja, also das müssen die Leute schon irgendwie, denen muss man das schon subtil mitteilen, dass es zu Ende geht. Ja, ich weiß es nicht, ja, spannend schon so die Überlegung, was könnte denn da passieren, was uns jetzt hier wirklich, den Mauerfall, wenn du so willst, bringt. Ich weiß es nicht. Also ich weiß, möglicherweise wird es ja tatsächlich das nächste Jahr sein, dass dann da die Antwort darauf geben wird. Ich freue mich drauf.
Ja.
Ja, ich habe hier übrigens noch eine Zuschrift. Die wollte ich dir mal vortragen. Jetzt zum Ende der Sendung quasi. Oh, guck mal, noch unter einer Stunde, das kriegen wir noch rein. Kennst du die Kirche der biblischen Freiheit?
Nein.
Ja, muss ich dir mal vorstellen. Einführung. Wir Libertäre schließen uns zusammen, um gemeinsam gegen Tyrannei anzukämpfen. Verschiedene Organisationsformen bieten uns unterschiedliche Wege des Widerstands. Wir haben eine Partei gegründet, um politischen Einfluss zu nehmen. Daneben existieren Mises-Gesellschaften, Hayek-Clubs und weitere libertäre Vereinigungen. In Georgien haben die Libertären der Partei Girchi, ausgesprochen Girchi, eine innovative Möglichkeit.
Ist das unser Weinhändler?
Nein.
Ah, okay.
Das ist der Irakli von der PDV.
Ah, okay.
Eine innovative Möglichkeit geschaffen, um den Menschen die Freiheit näher zu bringen. Die Kirche der biblischen Freiheit. Diese georgische Kirche hat bereits etwa 60.000 Priester, zu denen jährlich weitere Tausende dazukommen. Wir möchten einen Ableger dieser Kirche in Deutschland gründen. Der deutsche Ableger soll ebenfalls Priester ernennen. Jeder, der dem Manifest zustimmt, kann Priester werden. Das Vorhaben. Die Kirche soll als eingetragener Verein e.V. gegründet werden. Dafür benötigen wir ein theologisches Konzept. Siehe Manifest. Das habe ich hier. Mindestens 7 Personen für die Gründung, eine Satzung verfassen, eine Gründungsversammlung durchführen, den Verein beim Amtsgericht eintragen, die Gemeinnützigkeit beantragen, eine Website erstellen. Wer mitmachen möchte, meldet sich bitte bei der Partei der Vernunft. Also da könnte ich jetzt eigentlich mal sagen, Einblendung jetzt. Sorry Sascha, das war mir jetzt nicht so bewusst, dass ich das machen würde. Kollege Koll kriegt das bestimmt hin. So, die Nebenwirkungen. Achtung, jetzt kommt's. Priester können nicht gegen ihren Willen in der Bundeswehr verpflichtet werden. Es gibt keine Verpflichtung zum Zivildienst, aber es wäre möglich, ihn freiwillig abzuleisten. Im Kriegsfall dürfen sie nicht zum Kampf gezwungen werden. Keine Kriegsgefangenschaft, stattdessen eine schnelle Rückführung. Für Tätigkeiten, die mit der Verbreitung unseres Glaubens zusammenhängen, gelten unter Umständen Steuerermäßigungen. So, dann folgt dann noch das Manifest. Das lese ich jetzt nicht vor. Das gibt's bestimmt auf der Seite der Partei der Vernunft. Dann würde ich doch mal sagen, wir werden beide Priester und die eigentümlich frei wird dann ein Kirchenblatt.
Aber das ist ja auf die Spitze getrieben, das, was ja Libertären vorgeworfen wird. Ne, ihr habt so ein, oder auch hier Bitcoin und so schon, ihr habt so dieses Religiöse und so. Ne?
Ich sag doch immer, wir brauchen einen libertären Jedi-Orden. Das ist auch etwas Religiöses. Ja, doch, du musst, ja, es ist hier, glaube ich.
Man muss aber schon aufpassen, dass man dann kenntlich macht, dass es schon satirisch gemeint ist.
Ansonsten, ich weiß nicht, ob das satirisch gemeint ist.
Ja, dann wird es schwierig.
Meinst du?
Ja, ich weiß nicht.
Eine Kirche gründen? Also ich weiß nicht, also ich finde da steckt so ein gewisser Pfiff in der Idee. Also wer sich dafür interessiert, bitte melden bei der Partei der Vernunft. Also ich überlege mir das, dann darfst du mich demnächst Hochwürden nennen.
Das war doch das, was du immer schon machen wolltest.
Eigentlich ja. Eigentlich ja. Da werde ich einfach Priester. Ja, ja. Apropos eigentümlich frei, Kirchenblatt. Ja, meine Damen und Herren. Die neue Ausgabe von Eigentümlich frei ist soeben erschienen.
Einblendung jetzt.
Können wir was machen? Ja. Alternative Atlantikbrücke, wie die AfD ihre Verbindung zu Trump-Regierung festigt. Ja, da gehen wir auch zum Teil, ja, da gehen wir eigentlich auch darauf ein, was wir jetzt hier gerade eben besprochen haben. Und ja, wie gesagt, dieses Heft ist unfassbar wertvoll und wichtig und richtig mit vielen tollen libertären Beiträgen. Sie sollten es unbedingt haben, entweder als Einzelheft, Schnupperabonnement oder Jahresabonnement erhältlich bei ef-magazin.de oder im gut sortierten Bahnhofsbuchhandel. Und auf der Rückseite dieses wundervollen Magazin sehen Sie dann auch noch die Hinweise zu unserer Medienkonferenz vom 16. bis zum 18. Januar auf der Insel Usedom im Hotel Baltic in Zinnowitz. Ja, schauen Sie auch mal dort vorbei. ef-magazin.de/Konferenz. Da können Sie sich das Programm durchlesen, wer da alles auftauchen wird. Unter anderem Oliver Gorus, Christian Schneider, Thorsten Polleit, Alexander Kissler von News, Jasmin Kosubek von Jasmin Kosubek und Michael Werner, die Stahlfeder, Andreas Tank, Michael Werner. Alle sind sie da. Ja, und werden sich mit uns dort treffen, um ihre Vorträge zu halten.
Und Spaß zu haben.
Und Spaß zu haben, jede Menge Spaß zu haben.
Sollten Sie nicht verpassen.
Nee.
Genau, und zwei neue Bücher gibt's auch, ne?
Ja, ach, Einblendung jetzt. Sorry, Kollege Koll. Was haben wir hier? Ein Rand, die Stimme der Vernunft. Ja, es gibt nicht nur eine Partei der Vernunft, sondern auch eine Stimme der Vernunft. Möchtest du was dazu sagen? Ich kenne das Buch nicht.
Das sind nach ihrem Tod noch einmal gesammelte Aufsätze, die vorher nicht in Buchform erschienen waren. Mhm. Die sind in diesem Buch zusammengefasst, sehr lesenswerte Dinge dabei. Unter anderem auch ein sehr kritisches Schlusskapitel gegen die Libertären. Ayn Rand hat ja immer gesagt, ja, die Libertären sind die Hippies of the Right, ne? Da war sie ja dagegen. Mhm. Obwohl, glaube ich, 99% der amerikanischen Libertären auf die Frage, wer ist die größte oder wer ist die beste oder wichtigste philosophische Vordenkerin der Libertären, Ayn Rand antworten würden. Aber sie fand das nicht lustig. Mhm. Ja, aber gut, aber sind auch wirklich, abgesehen davon, also A, ist das interessant, das auch mal zu lesen, ihre Argumente dagegen, und B, sind auch wunderbare weitere Aufsätze von Ayn Rand hier nochmal wieder veröffentlicht. Sehr zu empfehlen.
Apropos Hippie.
Zum ersten Mal in deutscher Sprache.
Apropos Hippie, Einblendung jetzt.
Das Buch mit dem Martin auf dem Cover.
Aus jungen Jahren, ich glaube ein Bieröffner oder sowas in der Richtung, ich weiß es nicht. Ein Bild von mir aus jungen Jahren. Als Jugendlicher hatte ich tatsächlich lange Haare, aber noch keinen, aber noch keinen Bart. Gewissermaßen die Vereinigung von Jung und Alt. Krieg und Frieden für einen kämpferischen Pazifismus von Stefan Blankertz.
Auch ein sehr schönes, zeitgemäßes Buch zum Thema Krieg.
Mit vielen Beiträgen von Stefan Blankertz über das Thema Krieg und Frieden. Werbung für ein Buch zu machen, was man nicht gelesen hat, ist immer sehr herausfordernd. Es hat schöne Buchstaben.
Du nicht gelesen hast.
Ich habe es auch nicht gelesen, ich habe es nur gesetzt. Ja, keine Ahnung. Ja, haben wir noch was? Irgendwas zu bewerben? Unsere Haarpflege-Serie vielleicht, Einblendung jetzt? Ich weiß es nicht.
Ja.
Möglicherweise.
Einblendung jetzt.
Ansonsten, wir versuchen die Sendung jetzt immer ein bisschen, naja, was heißt kürzer zu halten. Ich meine, es ergibt sich, wie es sich ergibt, aber wir sind jetzt bei etwas über einer Stunde angekommen. Wir senden ja jetzt in 4K.
Ja, in Full HD 4K, ja, hast du nicht gesehen.
Das braucht dann auch immer wieder so ein bisschen, wie soll ich sagen, länger, ne? Noch haben wir hier keinen Glasfaseranschluss, ne?
Nee.
Sollten deswegen. Wir uns zulegen.
Sollten ne? wir uns zulegen.
Machen wir auch. Also dann, sobald wir Glasfaser haben.
Können wir länger aufnehmen.
Ja, sonst erscheinen wir halt immer erst so gegen 7, ne? Und nicht wie üblich gegen 4, 5, 6, ne? Ja, meine Damen und Herren. Herzlichen
In diesem
Dank.
Sinne.
Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Wenn Sie zum ersten Mal eingeschaltet haben, würden wir uns riesig darüber freuen, wenn Sie diesen Kanal hier abonnieren würden. Wir erscheinen quasi jede Woche, sei denn jemand wird krank oder Urlaub oder weiß ich nicht was. Ansonsten jede Woche auf diesem Kanal. Lassen Sie gerne einen Daumen da. Nach oben oder unten spielt keine Rolle, wenn es Ihnen gefällt. Nach oben natürlich, wenn nicht, dann nach unten. Kommentieren Sie, ja, was denken Sie? Stimmen Sie uns zu oder nicht? Ganz egal, schreiben Sie es in die Kommentare, das hilft dem YouTube-Algorithmus, dieses Video zu verbreiten. Das sollten Sie auch machen, wenn Sie uns nicht mögen. Schreiben Sie es auf. In diesem Sinne, danke fürs Einschalten. Wir sehen uns dann
nächste Woche
wieder. Bis dahin, alles Gute und tschüss.
Wo Sozis in der Mehrheit sind, die Freiheit immer mehr abnimmt, wo Medien lügen Tag und Nacht, bis der Balken donnernd kracht, wo Wohlstand schwindet rasend schnell, kein Licht mehr will noch scheinen hell. Da braucht es einen neuen Wind, der durch die Köpfe weht geschwind. Drum schreiben wir den ganzen Tag, auf dass der Mensch erkennen mag, die Politik ist das Problem. Sie macht das Leben unbequem. Darum lies nun die Freiheitsfunken, auf dass du wirst ganz schnell betrunken vom Wunsch nach Recht und Autarkie und Reichtum auch so wie noch nie. Und bist du schon einmal dabei, fehlt nur noch eigentümlich frei. Im Heft, im Netz sind wir präsent, drum wert auch du unser Abonnent.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.